Der Sneakpot hat endlich eine eigene API. Wir sprechen heute über den Film The Last Days of American Crime. Mit mir hier unser Cop. Das ist Christoph Perner.
Hey ho. Und Stefan Giesbert kämpft gerade mit dem Pfeifen in seinem Kopf. Das klang jetzt mehr wie so ein laues Lüftchen, was da durchpfeift, weil viel Platz im Kopf ist.
Ja, ich war irgendwie nicht so,
auch nicht schlecht,
nicht so vorbereitet und die Lippen waren sehr trocken. Was natürlich beim Podcast nicht so ideal ist. Lass uns zur Droge der Wahl kommen. Nein. Wir haben Folge 633 und der Film ist Last Dance of American Crime. Worum ging es?
In naher Zukunft, wo fange ich jetzt an? Also es handelt sich um die Netflix-Verfilmung einer Graphic Novel und es ist eine Dystopie der nahen Zukunft und der Plot ist der, dass in Amerika die Kriminalität und Terrorismus und alles mögliche und Gewalt so stark überhand genommen haben, dass sich die Regierung keine andere Möglichkeit mehr sieht, als eine neuartige Behörde einzuführen. Und zwar soll mit einem Signal irgendwie was auf die Köpfe, also in die Gehirne der Menschen wirkt, soll verhindert werden, dass die überhaupt noch in der Lage sind, Kriminalität zu begehen. Also man wird dann praktisch im Kopf daran gehindert, dass man eine Straftat begeht. Und das ersetzt dann die Polizei. Und also Polizei braucht man dann ja nicht mehr, gell? Sondern man braucht dann im Endeffekt nur so eine Gedankenkontrollbehörde. Und jetzt haben wir eine Gruppe von Gangstern, die extra jetzt dafür sich zusammenfinden, um das letzte Verbrechen überhaupt und zwar noch einen ganz großen Coup. Es geht also darum, irgendwie eine Milliarde oder irgendwie sowas aus der Notenbank oder irgendwie so Haus des Geldes mäßig noch zu erbeuten und schnell über die kanadische Grenze nach Kanada zu schaffen und dort eben reich zu sein, weil da ist dieses Signal eben nicht, gell? Ja, wir haben einen Protagonisten, der von einer Frau aufgerissen wird, die wiederum die Verlobte von dem Sohn eines Verbrechersyndikatschefs ist. Und diese drei sind dann praktisch die, und noch einer, noch so ein Kumpel von dem Protagonisten. Also diese vier sind dann eben praktisch die diesen Coup planen und begehen.
Boah. Ja.
Das so grob.
Ja. Das so grob.
Oder? Ja. Hab ich was vergessen?
Nö.
Klingt jetzt aufs erste Zuhören wie Ocean's 11 in einer Dystopie. Ist es aber nicht.
Ist nicht ganz so schick.
Nee, ist nicht ganz so schick. Es ist. Auch der Coup selbst nimmt nur einen relativ geringen Platz ein. Also der Film ist ziemlich lang, dauert 2,5 Stunden etwa.
Ja.
Und der Coup geht erst so die letzten 3/4 Stunde eigentlich. Und was davor alles passiert, ich kann es ehrlich gesagt, ich konnte es schon während ich es gesehen habe, zum Teil nicht mehr sagen.
Ja, es passiert das und dann passiert das und dann gehen sie noch dahin oder noch da. So, was wollt ihr denn eigentlich alles?
Ja, genau, wird noch hier jemand erschossen und da und dann werden sie beobachtet und dann, du hast dann mich auch hingewiesen, hier in der und der Bar-Szene hast du den Blues gehört und da bin ich nochmal zurückgesprungen, weil ich darauf natürlich nicht geachtet hatte und beim Zurückspringen habe ich so beim, da sieht man ja immer so die Vorschaubilder, habe ich gesagt, hä, was war denn das, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, bin da wieder reingegangen, habe das nochmal geschaut, habe ich da geschlafen, aber ich habe es halt es halt am helllichten Tag geschaut, das kann eigentlich nicht sein. Also es hat wirklich, da sind halt Szenen drin, die so wenig Bestand im Hirn haben, dass sie komplett wieder sofort überschrieben werden, weil sie völlig unsinnig sind. Ja, ich habe dann den Blues gehört, sehr schön.
Ja, das war so, geil.
Aber wie fandst du den Film unabhängig vom Blues?
Also am Anfang hat er mich gut gehabt und dann...
Ganz am Anfang.
Ja, nicht nur wegen des Blues, sondern auch, weil ich diese Eröffnung so schick, also dieses, sie verführt ihn und dann taucht der andere auf und dann so dieses, ja, nicht richtiges Dreiecksverhältnis und doch und nee und so.
Ja, genau, bis dahin war ich auch noch dabei.
War ich cool und dann... passiert war. Und
dann bröckelt er auseinander.
Ja. Genau, dann geht's noch hier und dann taucht noch dieser Polizist auf. Was ist, was will der?
Ja, komplett sinnlos.
Der taucht da auf, der ist dann auch irgendwie beteiligt, aber nicht so richtig. Er ist sehr brutal. Ich finde, es passt aber zum Film, also nicht unnütz brutal, also schon unnütz brutal, aber ich glaube, das ist, oder ich empfinde es so, als dass es so diese Art von Film, wo diese Brutalität irgendwie auch dazugehört und passt, also fand ich jetzt nicht schlimm. Es gab Verfolgungsjagden, da hatten wir ja auch dann uns irgendwie nochmal kurz ausgetauscht, wo sie halt zwei Autos mit vermutlich sollen es irgendwie 50, 60, 80 Sachen nebeneinander her durch die Stadt, fast auf Berührung. Dann haben sie, ist das ein Maschinengewehr oder ich weiß nicht, so Gewehre?
Nee,
so Schnellfeuergewehre oder sowas?
Das ist ja Schnellfeuer.
Ja, ich kenne mich da so gar nicht aus. Und schießen dann aus.
Teil eher so Maschinenpistolen, größere Maschinenpistolen.
Ja, also irgendwie aus, weiß ich nicht, die sind dann maximal.
5 Meter Entfernung, ja.
Ja, aber. Meistens weniger, also das ist echt.
Ja, ja. Kann man nicht verfehlen eigentlich.
Also da hat ja die Streuung eigentlich, also musst du in die grobe Richtung halten, irgendeiner von denen, die Waffe ist verreist, ist egal, irgendwas triffst du, irgendwas machst du im Zweifel halt in dem Auto kaputt, dass das liegen bleibt. Oder, also, und es ist halt irgendwie kein Verletzter, gefühlt. Mhm. Es passiert halt nichts. Es sind halt drei Autos, die miteinander eine Viertelstunde oder wahrscheinlich nicht ganz so lang, Kreise umeinander fahren, die ganze Zeit aufeinander ballern und es passiert halt nichts. Und am Schluss entkommen sie. Also, oder entkommt irgendeiner, ich habe schon wieder vergessen, wer entkommt, das ist eigentlich auch egal.
Völlig Sinn. Ich habe wirklich diese ersten anderthalb Stunden habe ich fast komplett schon wieder vergessen. Und es ist erst, ich weiß nicht, wie lange ist es her, dass wir den gesehen haben, 4 Tage oder so?
Ja, so lange ist der Fall raus. Der ist am Freitag raus, 5. Juni ist der rausgekommen.
Genau,
das ist
genau.
Heute ist der 10., also, ja.
Das ist schon krass, gell? Also, wie wenig übrig bleibt von diesem Film.
Ja.
Also ich glaube, ich werde in einer Woche nichts mehr über den Film wissen. Also, lass uns über die Darsteller reden. Das ist nämlich auch, finde ich, also ein Ärgernis.
Ja, mach mal.
Der Protagonist, also ist ja, der wirkt doch gelangweilt. Also mindestens unbeteiligt. Also der ist ja, fand ich schrecklich. Und dann dieser Gangster-Boss-Sohn.
Cash. Kevin Cash. Wenn du schon Kevin Cash.
Ja, genau. Der dann irgendwie vorm Spiegel irgendwelche Posen.
Ja, geil,
übt,
oder?
Wie er
Leute
die Pistolen hält. Wie er Leute bedroht. Okay, jetzt noch Comedy. Aber dann trifft er ja auf seinen Vater und streitet sich mit dem oder brüllt ihn so an. Das war ja so mies geschauspielert, wie er dann gegen diesen, wie er so ausflippt und gegen den Schreibtisch tritt und so. Also es war unsäglich schlecht geschauspielert und sein Vater genauso. Ich habe es dann, als die Szene fertig war, habe ich dann auf Englisch umgeschaltet, habe nochmal zurück, habe es dann auf Englisch geschaut. Es war auf Englisch genauso schlecht. Also es lag nicht an der Übersetzung. Es war einfach komplett peinlich. Und ja, und auch die Chemie zwischen denen, wenn man es überhaupt so nennen will, weil die waren ja praktisch so ein, was im Überfall waren der Protagonist und der Kevin Cash waren ja dann praktisch so ein Buddy-Double, gell?
Ja, sie konnten sich halt irgendwie nicht so richtig leiden und
genau, und oder misstrauten sich und also es war, ich weiß auch nicht, es ist so furchtbar.
Ja.
Fand ich ganz schrecklich. flach und oberflächlich.
Die Frau war aber auch nicht gut.
Und posermäßig.
Ja.
Ja, nee, die Frau war auch überhaupt nicht gut. Die war auch so posermäßig. Weißt du, diese gewollt coole Szene, wo sie am Ende, oder nicht am Ende, aber ziemlich am Ende, aus diesem Gebäude rauskommt und dann abgeholt wird von den vom Protagonisten.
Ja.
Und dann macht sie doch so eine Geste, gell? Das sollte irgendwie cool sein. Ich fand es aber nur albern und lächerlich. Also.
Ja.
Also ich fand es ziemlich schrecklich. Und Dystopie, ich schaue ja momentan Dystopien, ja, vor allem gerne, dauernd. Und zwar welche, die das Wort auch verdienen. Das hier verdient es halt nicht. Es ist einfach so ein bisschen Action-Spektakel mit einem Plot, den man halt in eine Dystopie eingebaut hat, weil man dann diesen Plot erklären kann.
Genau, der lebt halt von dieser Dystopie. Aber
jetzt. Eigentlich dystopisch war es nicht. Also es bedrückte einen nicht.
Nee,
also auch wenn die Leute zeigen, wie sie beim Versuch nach Kanada zu flüchten erschossen werden, ja, so what, ja. Ist halt in einem Actionfilm auch nicht so, ist so unüblich, dass ein paar Leute erschossen werden, gell?
Ja.
Genau. Hatte man jetzt nicht so ein Kloß im Hals.
Ja,
gar nicht.
Ich habe auch die ganze Zeit das Drama an sich nicht verstanden. Also warum es, also dieses Anschalten von diesem Anti-Crime-Gehirn-Matsch-Dings, also wenn du versuchst, was Böses zu machen, dann piepst und hält dein Gehirn an oder so ähnlich. Ja, aber warum es dann halt tagelang Randale vorher gibt und sie es nicht einfach einschalten? Also das war halt so,
ja, genau.
Warum macht ihr denn diesen riesen Countdown? Warum macht ihr denn dieses Rumgeeier? Warum schaltet das nicht an und sagt, so, ab sofort ist es so, Punkt. Oder
ja,
ab
genau.
In 2 Stunden, stellt euch drauf ein.
Ja.
Also sie haben da irgendwie noch so ein paar Amnestiesachen gebaut, okay, vielleicht, aber auch da kannst du natürlich, wenn du weißt, so, ja, ich habe da noch was, keine Ahnung, Geld, das man da natürlich auch nicht mehr nutzen kann. Auch die Erklärung fand ich ein bisschen absurd. Dann, ja, gib's halt ab und dann kriegst du irgendwas anderes dafür. Und also.
Ja, und auch die grundsätzliche Problematik, es geht ja da im Endeffekt darum, der Wert des freien Willens, gell? Dass uns der freie Wille genommen wird zum im Gegenzug für Sicherheit, gell? Das ist ja eigentlich ein hochaktuelles Thema, auch ein wichtiges Thema. Das wurde aber eben vielleicht eine Idee zu wenig thematisiert oder zu sehr vorausgesetzt. Also da wurde im Endeffekt gesagt, so und so ist der Plot. Hier, wie du es gesagt hast, da, ja, im Gehirn wird es abgeschaltet. Und das ist ja total schlimm und ist dystopisch an sich schon und faschistisch. Ja, das ist es, das stimmt ja. Aber ich finde, man kann es in 2 Sätzen noch kurz erklären, warum es das ist.
Ja.
Und das eben nicht so krass voraussetzen, dass man den ganzen Hintergrund eben Thema Freiheit und Sicherheit, dass man das so voraussetzt. Also das war so, da hat er zu wenig erzählt und dehnt sich dann auf 2,5 Stunden, ja. Er hätte sich da lieber mal 2 Minuten genommen und mal erklärt, warum das ein Problem ist, wenn man Leuten ins Hirn rein programmiert.
Genau.
Ja. Also mit wenig Aufwand nichts erreicht, hätte mein Dozent an der Uni gesagt.
Ja, wahrscheinlich sogar viel Aufwand. Also da ist ja schon einiges.
Ja.
Obwohl, naja, diese Grenzanlage, die haben sie dauernd gezeigt von allen möglichen Seiten. Dann haben sie 2 Gebäude. Na? Und ein bisschen irgendwie Jagdszenen in Straßenschluchten.
Ja, und ich habe gelesen, dass es weil es billiger war, in Kapstadt gedreht wurde. Und dass man zum Teil auch sieht, dass es zum Teil eben nach Südafrika aussieht und nicht nach USA.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen.
Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Ich bin da zufällig drüber gestolpert über die Info.
Ja. Ja, und dann ist natürlich jetzt, dass es gerade jetzt rauskommt, wenn in den USA größte Ausschreitungen sind, da haben sie halt ein bisschen Pech. Also.
Was heißt Pech? Man könnte auch sagen, es passt jetzt wahnsinnig gut, gell? Also ich schaue ja gerade, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich schaue gerade Handmaid's Tale. Und da sind halt in der ersten Staffel Szenen, die einen beeindruckend an das erinnern, was jetzt gerade, was man zum Teil eben auch gerade in den Nachrichten gesehen hat, gell? Natürlich nicht auf dem faschistischen Niveau in der Wirklichkeit, aber trotzdem, man sieht da schon gewisse Parallelen. Und dann passt es natürlich gerade gut, sowas in so einer Zeit zu publizieren. Aber ich finde, selbst diesen Vorteil spielen sie irgendwie nicht aus. Hätten sie ja machen können.
Ja.
Aber gut, ja, hätten sie nicht, weil sie das ja nicht vorher wussten. Ja, hätten wir vielleicht im Schnitt machen können, ich weiß es nicht.
Ja, aber also wenn das früher einen bestimmten Tag, das kriegst du, glaube ich, nicht mehr korrigiert.
Nee, das stimmt.
War der bei dir eigentlich sauber übersetzt? Also Tonspur und so, alles in Ordnung? Im Deutschen?
Ich glaube, ja, das ist mir nicht aufgefallen.
Okay.
Warum? Nee, war es im Englischen schlecht?
Bei mir kam eine Einblendung. Es kann sein, dass noch Tonspuren fehlen, aber die Sicherheit unserer Synchronsprecher geht vor.
Ja, die Einblendung kam bei mir auch. Aber
kann nicht sein, wirklich, dass irgendwie Polnisch gefehlt hat oder weiß ich nicht, in welche Sprachen es noch alles übersetzt wird.
Ja, das kann sein. Wahrscheinlich sind da einfach nicht alle Sprachen. Aber ich glaube, so die Sprachen, die eine große Wirtschaftskraft haben, die sind dann halt ordentlich übersetzt. Ja, ich glaube, da geht es eher darum, dass ganze Sprachen fehlen. Naja.
Okay, also eher enttäuscht.
Keine Empfehlung? Möchtest du Punkte geben? Natürlich möchtest du das.
Wollen nicht, aber 3,5?
Ich gebe 2. Ich fand es echt sinnlos. Es ist furchtbare Zeitverschwendung. Es ist viel zu lang. Es erzählt zu 2/3 etwas, was mich überhaupt nicht interessiert und was ich sofort wieder vergesse. Und die Darsteller sind unterirdisch. Also, da. Nee, danke. Ach, übrigens, etwas, was wir im Off diskutieren können, aber wir können es auch jetzt machen. Der Hauptdarsteller übrigens, der Hauptdarsteller ist auch der Hauptdarsteller in der Neuverfilmung von vor ein paar Jahren von Point Break. Wusstest du, dass es überhaupt eine Neuverfilmung gibt?
Ja.
Hast du die gesehen?
Ja, die habe ich, glaube ich, hier sogar schon besprochen.
Ui, und, fandest du es gut?
Keine Ahnung, muss ich mal in die alte Folge reinhören.
Okay, schade. Nee, weil sonst wäre mein Vorschlag gewesen, das bis nächste Woche zu schauen. Da haben wir nächste Woche wieder einen Film mit diesem Hauptdarsteller, den wir wahrscheinlich wieder zerreißen werden, weil da habe ich nämlich auch schon gesehen, dass der ganz schlechte Kritiken hat. Ultra schlechte.
Folge 419.
Okay, na gut, dann hast du schon gesehen.
Nee, da habe ich keine Punkte gegeben, da hat der Bob ihn gesehen.
Okay.
Jetzt live googeln in der Sendung.
Also was man so liest, ist, dass er eben ultra humorlos ist und die ganzen Stärken, die der alte Film hatte, eben, ja, und auch so gewollt und eben nicht cool wie der alte, sondern bemüht.
Ja, ich müsste jetzt 4 Minuten Sneakpot 536 hören, da erzähle ich vermutlich.
Lass mal.
Wie ich den fand. Aber wie gesagt, gibt zwei Folgen schon, deswegen.
Achso, na gut, dann nicht. Dann brauche ich ihn auch nicht mehr schauen. Okay.
Aber der alte ist halt einfach unschlagbar. Nee,
der spielt aber übrigens nicht den Keanu Reeves, sondern der spielt den Patrick Swayze.
Den Brody, ja.
Ja. Ja, der alte ist unschlagbar. Manche Filme braucht man echt nicht wieder verfilmen. Also das ist so, da gibt es einfach keine Notwendigkeit für. Komisch, immer bei Patrick Swayze-Filmen ist das so.
Ja, oder man muss halt quasi wirklich die...
Was ganz Neues machen.
Genau, was ganz Neues oder die Idee von dem Film wirklich das zugrunde liegende und nicht da sind irgendwie extrem obwohl, die machen ja Extremsportler draus, aber das ist, es geht ja um diese Surfer-Welt und
die haben es nicht kapiert. Nee.
Genau. Das ist. Ah. Das hat mich früher auch immer ganz anderes Thema, Informationsmusiken geärgert, wenn ich das Gefühl habe, die haben die Musik nicht verstanden.
Oh, ganz
weißt,
schlimm.
Weißt du, ja, wenn irgendjemand Queen so, weiß ich nicht, irgend so ein hartes Lied nimmt und das aber so ganz fröhlich leicht einsingen lässt oder so ein Cha-Cha-Rhythmus mhm. drunter macht, der halt, nee, oder aus einem Dreivierteltakt-Lied einen Viervierteltakt macht, was halt auch echt böse ist.
Ja, das ja. kenne ich von Let's Dance, ja, ist auch immer die große
oh, ja.
Diskussion.
Auch, genau das, da ist doch genau das Gleiche, so, was denn das für ein Lied? Nee, das ist ja.
Ja. Das ist auch also eine der Hauptkritikpunkte, die bei Twitter immer durchgehen, wie schrecklich die Musik sei und die Interpretation. Naja.
Ja, und es gibt ja schon eigentlich theoretisch genug Musik, man muss halt. Ja. Naja, gut.
Naja, wenn sich irgendjemand, ich weiß nicht, die Regie oder so, halt in den Kopf gesetzt hat, dass dieser Paso Doble gefälligst auf ein Scooter-Lied zu laufen hat, dann soll das halt so sein. Ja, genau. Es ist fast auf dem Niveau. Es war nicht Scooter dieses Jahr, aber es war irgendwas, wo ich mir dachte so, wie kommt ihr auf die Idee? Was soll das? Naja. Ja. Gut, dann trinken wir mal, oder?
Genau. Zeit für die Droge der Wahl. Spielst du eigentlich nur unser Spiel?
Das Spiel?
Flaschenleer trinken?
Ja, ich versuch's heute wieder.
Ich habe eine halbvolle Flasche Bourbon. Los geht's.
Ist eine Flasche, die ich nicht werde leer trinken können, aber sie ist sehr klein. Es ist nur eine Halbliterflasche.
Ach so.
Dann. Und deswegen besteht die Chance, aber sie ist nicht voll. Also so ist nicht. Sie hat einen Korken, wie man hört. Und sie heißt Snaps.
Oh, Snaps?
Kennst du das?
Nee.
Kennst du Snaps?
Nee.
Und die Geschmacksrichtung ist Zitronen und Flatter, beziehungsweise Zitronen und Flatter.
Keine Ahnung.
Das ist vom Ikea.
Ah.
Es ist, glaube ich, Wodka mit, also Schnaps halt, mit Zitronen und Flatter, also Holunderblüten.
Ah.
Geschmack, genau. Wodka with lemon and elderberry flower. Ach, elderberry flower. Flavor. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Elderberry flower.
Nee. Auf Deutsch steht auch aromatisierter Wodka mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack. Also die können sich hier schon zwischen Deutsch und Englisch gar nicht einigen. Aber es ist gelb. Also es ist garantiert mit Holunderblüten und nicht mit Holunderberries.
Okay.
Naja, gut.
Ich habe am Wochenende mit Schrecken festgestellt, dass mein Aperol fast leer ist. Jetzt muss ich Aperol trinken.
Oh, das schmeckt ganz schön fies. Ich habe das gar nicht so schlecht in Erinnerung.
Ah, shit, und das. Oh, ich muss zwei Drinks haben heute Abend. Das macht ja nicht so viel Spaß. Ich versuche jetzt erstmal die leichte Negroni-Variante. Das heißt, ich ersetze den Campari durch Aperol. Hab ja diesen, wie du am Wochenende festgestellt hast, etwas bonbonartigen Wermut. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich so eine Bonbon-Nummer, die ich gleich trinken werde. Ich werde berichten, im Moment schütte ich noch Gin rein. Seagrams, da ist auch nicht mehr viel drin. Aber das werde ich diese Woche nicht schaffen. Aber dann kann ich nächste Woche vielleicht mal Gimlets trinken mit dem Gin. Jetzt kommt noch, ich versuche nicht auszusprechen, wie der heißt. Er fängt mit YZ an.
Isogerre oder so ähnlich, ja.
Izaguirre, ja. Ja, der ist irgendwie nett, aber für meine Rezepte leider etwas zu leicht. Also irgendwie, ich habe viele Sachen doch abgestimmt eben auf Punto Mes, was halt ein deutlich schwererer, kräftigerer Wermut ist.
Stimmt.
Gut, da ist auch noch bitter drin, wenn man es genau nimmt. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, ist ja gar nicht richtig.
Ja.
Ja, aber das macht ihn ja halt auch stärker.
Genau.
Kräftiger.
Ja, ja, und irgendwie habe ich meinen Geschmack und auch viele Rezepte auf solche, diese Art Drink angepasst oder diese Art Wermut angepasst. Und dann ist natürlich schwierig. Jetzt mit so einem neuen. Also ich habe ein paar Mal irgendwie versucht nachzumixen, irgendwie Manhattans oder Greenpoints oder so. Ja, aber irgendwie, man kriegt diesen dass es so fett schmeckt, weißt du, so intensiv mhm. und so. Das kriegt man halt fast nicht hin, egal, wenn man da richtig viel Wermut reinmacht oder die Spirituosen noch erhöht oder so. Es wird halt einfach nicht so rund.
Ja.
Leider, weil irgendwie, also pur ist der eigentlich gar nicht so schlecht. Und der hat auch im das Cocktailforum, wo wir aktiv sind oder waren oder immer noch so ein bisschen, hat er auch bei einem Tasting echt gut abgeschnitten. Und kommt, glaube ich, mit 13 Euro oder so auch zum ganz vernünftigen Kurs rein.
Das ist ziemlich gut, ja.
Ja, für einen Liter sogar, also Literflasche. Ja. Vielleicht hat er auch zu viel Sauerstoff gekriegt, kann natürlich auch sein, aber der ist halt erst, weiß ich nicht, einen Monat auf oder so. Eigentlich dürfte der noch nicht da viel Sprenzchen machen.
Eigentlich nicht. Ich hatte auch im ersten Riechen ein bisschen das Gefühl, dass er oxidiert war, aber nach einem Monat dürfte es eigentlich noch nicht sein.
Und selbst 6 Wochen, also der war ja die ganze Zeit im Kühlschrank.
Ja, aber nee, das darf eigentlich nicht sein.
Ach, das ist aber lieblich hier. Da ist halt, das schmeckt so, die Idee von Negroni, aber so diese Negroni-Kante ist weg. Für die Leute, die keine Negroni mögen?
Die sollen keine Negroni trinken.
Ja, aber wenn man sowas nicht Süßes als Aperitif dann machen möchte, da funktioniert das halt ganz gut. Du kriegst viel Wein, bisschen Gin. Oh.
So, ich habe jetzt mal ein Bild gepostet von meinem Drink, weil ich ein sehr nettes Glas genommen habe.
Wenn der Drink schon nichts kann, dann wenigstens ein schönes Glas.
Genau. Gut,
sehr schön.
Was haben wir noch für Themen?
Du hast The Last Kingdom durchgebinged.
Mal wieder durchgebinged.
Staffel 1 bis 4. Hast du darüber schon mal gesprochen, oder?
Ja, mehrmals. Ich glaube, ich habe da also mindestens schon zweimal ausführlich gesprochen.
Oh, okay.
also das letzte Mal ausführlich gesprochen habe ich in der Kombination mit Vikings, als ich Vikings fertig besprochen hatte. Da habe ich schon hauptsächlich über Vikings gesprochen, aber so den Vergleich zu Last Kingdom ist naheliegend. Mhm. Jetzt kam die 4. Staffel raus.
Ah.
Und die Theresa hatte die 3. Staffel schon mal mit mir geschaut. Ich glaube, sie hatte sogar, wie sich jetzt rausgestellt hat, sogar schon einen Teil der 2. Staffel gesehen. Also schon eigentlich relativ viel. Es war mir nicht so bewusst, ich dachte, die hätte nur so ein paar Folgen gesehen. Aber, ja gut, das liegt natürlich dann auch daran, dass wir zusammen einfach schneller bingen als ich alleine vorher. Und ich dadurch vorher die ersten 1,5 Staffeln eben etwas langsamer geschaut hatte. Deswegen kamen sie mir etwas länger vor. Und jetzt hatte ich ihr vorgeschlagen, so 4. Staffel kommt jetzt raus und du hattest ja den Anfang nicht geschaut. Wollen wir die Serie nicht nochmal von Anfang schauen?
Oh Gott.
Genau. Und so haben wir einfach die 4 Staffeln, die es jetzt gibt, einfach hart durchgebinged.
Was heißt das jetzt? Schaut ihr dann 4 Folgen am Abend, 4-mal eine Stunde oder was?
Kann passieren, ja.
Okay.
Also nicht, das nicht jeden Abend, aber das kann schon, ja, also 3 Folgen schauen wir dann auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell die Kinder schlafen.
Mhm.
Aber so, dass wir dann auch mal von 9 bis 1 schauen, kommt schon vor.
Mhm. Ja.
Und dann schafft man halt schon einiges, ne? Weil die Staffeln sind ja immer nur 10 Folgen, also das hat man schnell geschaut eigentlich.
Ja gut, aber wenn man 4 Folgen am Abend oder also 4 Stunden, dann sind es halt irgendwie 2,5 Abende oder lass es 3 sein.
Genau.
Also
genau.
4, 3, 3 und dann
ja,
passt das.
Also im Schnitt haben wir wahrscheinlich eher 3 Folgen am Abend geschaut, aber trotzdem, es schafft man natürlich einiges.
Ja.
Es hat wieder große Freude gemacht. Also es gibt ja so Serien, die langweilen einen dann beim zweiten Mal, obwohl man sie gut fand.
Mhm.
Das war hier nicht so. Bis auf die 3. Staffel hat mich nicht ganz gezogen, weil da hat er, der Protagonist, so eine Frau, die ihn begleitet, die sehr ätzend ist und sehr nervig und das irgendwie ist nicht so schön, aber die wird er dann auch los, also von daher ist es nicht so schlimm. die vierte Staffel, große Neuerung in der vierten Staffel ist, es gibt einen neuen König. Der König stirbt ja in der dritten Staffel, König Alfred.
War das jetzt Spoiler? Jetzt,
ja, wie man es nimmt. Also, dass Könige irgendwann sterben, ist jetzt kein Spoiler. Dass König Alfred genau am Ende der dritten Staffel stirbt, ja, das könnte man als Spoiler nennen, aber er krüppelt in der dritten Staffel auch vor sich hin, es ist klar, dass er sterben wird. Also selbst das ist kein Spoiler für die dritte Staffel. Nee, ist kein echter Spoiler. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Das ist ja keine rein fiktive Story. Ne? Das heißt, wie sehr es Spoiler ist, hängt natürlich auch davon ab, wie viel man von der Geschichte weiß. Und das ist für mich so ein bisschen die Gefahr. Ich weiß nicht, wie vielen anderen das genauso geht. Die Serie ist, die spielt ja hauptsächlich im 9. Jahrhundert. Jetzt mittlerweile sind sie, glaube ich, im 10. gerade angelangt. Und die ist natürlich zu einem nicht unerheblichen Teil fiktiv, aber sie basiert schon auf wahren Begebenheiten und auf wahren Figuren, geschichtlichen Figuren, viel mehr als es bei Vikings der Fall ist. Und sie basiert so stark auf geschichtlichen Figuren und Ereignissen, dass für mich ich dann immer angefixt bin, mehr über die tatsächlichen, also das ist ja immer, ob das tatsächlich war, über die geschichtsgeschriebene Version zu lesen, um mich da einzulesen eben und eben auch zu vergleichen dann so, oh, wie war das anders? Das wird ja auch thematisiert in der dritten Staffel, wie ich finde, sehr, sehr klug. Das habe ich letztes Mal wahrscheinlich schon, ja, habe ich sicher schon erwähnt. Da wird nämlich thematisiert, warum, wenn der Protagonist Uhtred, wenn der so, der ja von Wikingern aufgezogen wurde, aber eigentlich ein Sachse war und dann später eben wieder bei Sachsen lebt und eben immer so ein bisschen, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, also in ihm steckt halt auch immer noch das Wikingerherz, aber irgendwie ist er doch auch ein Sachse und liegt ihm auch England und die Sache von Alfred am Herzen, also Alfreds Mission ist es überhaupt, England erst zu bilden aus den Königreichen, die auf der Insel eben sind, also England gibt es noch gar nicht. Und in der dritten Staffel wird eben thematisiert, warum es über ihn keine Geschichtsschreibung gibt. Und das ist sehr klug gemacht, finde ich. Und da wird eben Fiktion und Geschichtsschreibung sehr gut miteinander verwoben, dass man sagen kann, okay, ja, das ist gut erklärt, warum es über Uhtred, warum wir über Uhtred aus der Geschichtsschreibung nichts wissen. Das heißt, es könnte theoretisch sogar sein, dass es den gegeben hat damals, dass es wirklich so war, wie das hier erzählt wird. Ist es natürlich nicht, es ist Fiktion, ja. Oder die Gestalt Uhtred ist Fiktion, aber das macht nichts, weil es eben so gut eingewoben ist in die Geschichte.
Okay, cool.
Ja, es ist wirklich sehr klug gemacht. Und hatte ich in der vierten Staffel jetzt auch ein bisschen Sorgen an einer Stelle, dass sie das aufgeben. Haben sie aber trotzdem noch durch einen Kniff dann sogar noch geschafft, also dass es immer noch in diesem Narrativ bleibt. Also es ist wirklich gut gemacht, was das angeht. Das Problem ist aber eben, wie ich schon gesagt habe, ich bin immer so ein bisschen angefixt dadurch und lese dann dauernd, zum Teil auch nebenher. Und dann werde ich natürlich gespoilert, gell?
natürlich so, ja, klar.
Nächster König von Märzien, oder so, König von Märzien nach Ethelred war, und so, ach scheiße, jetzt weiß ich das, gell? Ja gut, oder die und die Figur starb, bla bla bla, und wurde dann, so, und dann weiß ich schon, oh, jetzt darf ich nicht weiterlesen, gell? Weil jetzt wird es gefährlich. Das heißt dann, also es ist nicht so 1:1 umgesetzt, also es heißt nicht, dass es hier genauso passiert, gell? Aber es ist schon ziemlich gut umgesetzt, also es ist überraschend und vor allem auch mit den Zeiten. Also es ist zum Beispiel eine Figur, da habe ich dann zu Theresa gesagt, so, also die Figur, die müsste jetzt eigentlich seit 9 Jahren schon tot sein. Das ist so, aber ich muss sagen, 9 Jahre ist ja nichts, gell? Wenn man das vergleicht mit Vikings, die vermischen ja da irgendwie 3 Jahrhunderte miteinander und sogar noch Figuren, die irgendwie von 400 Jahre später sind, gell? Also die haben da viel krassere Sprünge drin und beziehungsweise nicht Sprünge, sondern einfach Vermischung. Und das ist hier schon nicht so, also es ist schon ziemlich konsistent. Auf der anderen Seite, die Ausstattung und so, die ist natürlich gar nicht konsistent, gell? Also das ist das, was dem auch immer vorgeworfen wird, weil das wurde ja ursprünglich, hieß es ja so, ja, das ist Vikings, nur eben geschichtlich oder eben richtiger. Jein. Also was die Geschichtsschreibung angeht, das ist ganz okay. Aber was die Ausstattung angeht, ist natürlich totaler Quatsch, gell? Also ich hatte ja schon mal erwähnt, mehrmals wahrscheinlich, die Pferde sind halt jämmerlich viel zu groß, ja, das ist halt totaler Quatsch.
Ah, stimmt, ja, ich erinnere mich.
Und die Kleidung ist halt auch totaler Blödsinn. Also die Theresa hat auch mal gesagt, weißt du, die springen dann immer in irgendwelche Flüsse und sind halt behängt mit Fellen. Und die Theresa so, die müssen ja gestunken haben. Habe ich gesagt, ja, müssten sie, aber in Wirklichkeit hatten sie eben diese ganzen Felle gar nicht um. Die sehen einfach nur cool aus, ja. Das ist halt, die haben sich dauernd einen Fellumhang gehabt. Und,
war das nicht modern, Fellumhang?
Im Winter vielleicht schon, ja.
Ja, stimmt, im Hochsommer, also keine Ahnung.
Ja gut, so hochsommerlich ist der Sommer in England nicht und vor allem nicht in dem Jahrhundert, es war ja da kälter, aber trotzdem, also das ist, ja, die Ausstattung ist so ein bisschen, naja.
Ja, ich hab auch seit Anfang März kein Beinfell mehr an, also kurze Hose.
Ja, es ist jetzt kein Wikingerhelm mit so Hörnern dran, aber ich glaube, an Pferden haben sie zum Teil so Hörner vorne dran. Ich habe das jetzt nicht überprüft, da bin ich zu wenig in dem Thema, aber ich glaube, das ist auch Quatsch. Zum Teil ist es halt auch Blödsinn. Aber insgesamt, das macht schon echt Spaß und es ist auch, also für jemand, der, also ich bin ja, hab ja mal von Frühgeschichte studiert, also ich bin da grundsätzlich schon vom Thema her schon dran irgendwie, ich bin nicht drin, also ich habe jetzt nicht skandinavische Vorgeschichte oder Frühgeschichte studiert, obwohl zum Teil in Skandinavistik auch, aber egal, also ich bin da nicht Studierter, aber ich bin schon irgendwie dran an dem Thema und es ist schon so, dass mich das, was das angeht, schon befriedigt. Bei Vikings ist es so, dass es halt ein großer Fiction-Spaß, gell? Also das macht schon Spaß, aber das ist halt totaler Quatsch. Das ist das hier nicht. Also es ist nicht kompletter Quatsch und es macht aber Spaß. Es schaut sich gut und die vierte Staffel ist auch rund. Zum Teil, ja, das ist auch was ganz häufig kritisiert wird und das ist auch wahr, es wiederholen sich so Versatzstücke. Also seine Beziehung, also Uhtreds Beziehung zum König und genauso jetzt auch zum jungen König, genauso wieder zum alten König, das ist eine komische Beziehung, weil der holt halt immer die Kohlen aus dem Feuer und der König dankt ihm überhaupt nicht oder bestraft ihn sogar noch dafür, ja, weil irgendwie ein Sakrileg war, weil die Könige auch immer total bigotte Arschlöcher sind, ja, furchtbar und schlecht beraten werden. Und das ist ein bisschen, es wiederholt sich zu stark, es wird ein bisschen zu stark zum Klischee. Beim Alfred fand ich es noch okay, weil dann kann man sagen, ja, der ist halt ein bigottes Arschloch, ja, und es ist halt, ja, der ist halt ein Christenkönig dieser Zeit, das kann schon sein, dass es war, aber also, dass sein Sohn jetzt also ganz ähnliche schlechte Entscheidungen trifft, die treffen halt auch echt richtig schlechte Entscheidungen zum Teil.
Okay.
Ja, weiß nicht. Ich fand es noch okay, jetzt gucken wir mal, wie es in der fünften Staffel wird, da sollten sie ein bisschen wegkommen. Und eine Figur, die Brida, das ist wie seine Schwester im Endeffekt, die ist auch damals entführt worden von den Wikingern und war da eben praktisch seine, ist eben auch adoptiert worden, mehr oder weniger, ist auch ein Sachsen-Kind gewesen und die ist aber bei den Wikingern geblieben, immer. Und die wird jetzt so zur großen Antagonistin aufgebaut und hasst ihn zutiefst, weil er ihren gemeinsamen Bruder, also den echten Bruder von, den echten Sohn dieses Wikingerfürsten Ragnar, ja, in ihren Augen verraten hat und er hat ihn aber gar nicht verraten, sondern er ist einfach gebunden an seinen Schwur und hat versucht, alles unter, der Uhtred versucht immer alles unter einen Hut zu bringen und sie nimmt ihm das wahnsinnig übel, dass er die dänische Sache verraten hat und in welcher Weise sie ihm das übel nimmt, das ist nicht so glaubhaft, das war zweiten Staffel oder zweite, Anfang dritte Staffel war das noch glaubhafter, weil da sind die zum Teil auch aufeinander getroffen. Das waren vier Geschwister praktisch, zwei Blutsgeschwister, eben die echten Dänenkinder und die beiden jetzt. Und die haben dann zusammen, haben sich dann getroffen zum Teil auch auf dem Schlachtfeld oder zwischen den Schlachtfeldern und auf verschiedenen Seiten und so. Und das war oft glaubhaft, wie die miteinander umgehen und so. Und dass sie eben, ja, dass sie Feinde sind, aber dass sie trotzdem noch Geschwister sind und sich auch lieben. Und das war in der zweiten Staffel irgendwie viel cooler gemacht und jetzt ist sie halt so, sie hasst ihn nur noch, sie hat nur noch diese eine Dings, ihn zu vernichten, und sie hat irgendwie die Möglichkeit, irgendwie kriegt eins seiner Kinder und will halt sofort sein Kind abschlachten, ja. Und er denkt so, ey, das ist nicht so wahrscheinlich, ja. Also, selbst wenn man irgendwie traumatisiert ist, weil man irgendwie in Gefangen oder in Sklaverei geraten ist und sowas, das ist einfach, ja, finde ich ein bisschen schade, dass sie da jetzt so flacher Antagonist aufgebaut wird oder umgebaut wird. Naja, mal gucken. Vielleicht dreht das ja auch wieder in der fünften Staffel, wenn es die dann irgendwann mal geben wird. Ich denke, das wird's. Ja. Stefan, bist du noch da? Ich glaube nicht. Stefans Netz ist weg, schreibt er mir gerade. Ich soll bitte weiter aufnehmen. Na gut, dann nehme ich weiter auf. Aber ich habe eigentlich alles gesagt zur vierten Staffel. Also schaut die vierte Staffel. Schaut alle Staffeln. Das ist wirklich, ich finde, es hat es verdient. Es ist nicht ein müder Abklatsch von Vikings. Es ist schon was Eigenes. Es ist auch gar nicht die Wikinger Perspektive steht nicht so stark im Vordergrund. Es ist schon, und das ist auch so ein anderes Klischee, die Wikinger oder die Dänen heißen sie ja hier in der Regel, sind immer oder sind oft wahnsinnig unwiderstehlich. Die Frauen, vor allem die sächsischen Prinzessinnen, die verfallen immer den dänischen Heißsporn. Das ist natürlich auch ein Klischee. Aber sei es drum, das benutzt Vikings ja auch. Aber insgesamt ist es schon, es hat einfach mehr Gehalt als Vikings. Vikings macht Spaß und es ist ein großes Abenteuer und Fiktion, aber es hat halt nicht die Nähe zur Geschichte, die Last Kingdom schon hat, auch wenn man da vieles kritisieren kann, keine Frage. Es ist keine Geschichtsdokumentation und es ist zum Glück auch nicht. Es ist gut erzählte Historienfiction. In einem Niveau, wo ich das bei Serien nicht so häufig, also fällt mir jetzt nicht so häufig ein, dass so dicht so viel Historie erzählt wird und die Geschichte auch so gut funktioniert. Also häufig ist es ja so, dass ein geschichtliches Setting eher nur ein Setting ist und darauf irgendeine andere Geschichte erzählt wird, die damit gar nicht so viel zu tun hat. Oder nur eine Begebenheit. Aber hier ist eben tatsächlich, das wird schon ziemlich, ja, in einem recht breiten Ablauf. Also im Endeffekt ist ja die gesamte Herrschaft von Alfred dem Großen, der heißt ja nicht umsonst der Große, ja. Das ist ja, da ist ja viel passiert. Eben, wie gesagt, Entstehung von England oder vor der Entstehung von England, da wird ja viel erzählt. Also schon hat es schon sowas, mir fehlt das Wort, Saga ist nicht das richtige Wort. Ich weiß es nicht, ist egal. Also schaut das. Wenn ihr auf Schlamm und Leder Bock habt, dann macht das ruhig. Punkte brauche ich da nicht geben. Ich bin Fan. Das merkt ihr. Tja, was soll ich jetzt erzählen? Wir haben noch mehr Themen. Der Stefan wollte über seine Bar sprechen. Und ich hatte ein Gartenprojekt, was ich letztes Mal angeteased hatte, aber da ist der Stefan auch beteiligt, deswegen denke ich, werde ich da weiter drüber reden, wenn der Stefan wieder da ist. Und deswegen mache ich jetzt mal einen Cut und versuche den Stefan irgendwie wieder ans Netz zu holen. Also dann hoffentlich bis gleich. Wenn nicht, sei das hier die Abmoderation. Viel Spaß, bis nächste Woche. Oh, nee, jetzt ist er wieder da. Doch, keine Abmod. Stefan, bist du wieder da?
Ja, da bin ich wieder.
So, du hast Großes verpasst. Ich habe nämlich gerade eine Abmoderation gemacht.
Was?
Und dann hast du geklingelt. Ich habe gesagt so, ich versuche den Stefan mal wieder reinzuholen. Und wenn es nicht klappt, dann hören wir uns nächste Woche. Das ist die Abmoderation. Und dann so, oh nein, jetzt klingelt. Stefan ist wieder da.
Sehr gut.
Gut, du hattest kein Netz, habe ich gehört.
Ja, irgendwie ist mein WLAN kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Jetzt geht's wieder.
Oh, jetzt habe ich Snaps eingeatmet. In meinem Studio-Link steht jetzt fast das Remote Track 2. Also du bist jetzt nicht mehr über den Track 1, sondern über Track 2 drin.
Ist egal. Ich zeichne dich hier auf. Gut. Du zeichnest. Das klingt ja lecker. Du zeichnest dich auf.
Atmet keinen Snaps ein. Vor allem nicht, wenn ihr aus also einem Totenkopfglas trinkt.
Oh, schick.
Ich, ja genau, schaut euch das bei Instagram an oder das habt ihr wahrscheinlich schon. Nächstes Thema ist deine Bar.
Achso, du hast jetzt alles fertig erzählt.
Ich habe alles fertig erzählt, ja. Kannst du dir ja dann bei dem Schneiden anhören.
Okay, ja, das werde ich machen. Habe ich ja jetzt gerade gemacht. Also ich bin jetzt begeistert, weil das, was du da alles erzählt hast. Bevor wir zu meiner Bar kommen, muss ich noch ganz kurz eine Empfehlung für alle interessierten Hörer, die wissen das wahrscheinlich eh schon alle und Hörerinnen natürlich. Queer Eye ist in die 5. Staffel gegangen und sie ist vor kurzem erschienen. Wir haben die ersten beiden Folgen geschaut. Das ist so eine, wo es bei uns passieren kann, eine Serie, wo es bei uns passieren kann, dass wir da mal irgendwie
hart bingen. Und,
ja, nicht hart bingen, weil es einfach, es sind halt irgendwie nur 8 oder 10 Folgen und man möchte sich ja dann doch irgendwie noch 2, 3 aufheben, weil es einfach so schön ist zu gucken.
Wie lang sind die immer, die Folgen?
So eine Dreiviertelstunde ungefähr.
Ah, okay.
Ja. Und ja.
Also das ist mir ja völlig fremd, dieses es sich aufheben und deswegen extra langsamer gucken. Wenn ich das geil finde, dann wird es gebinged.
Also, ja, es liegt vielleicht
daran, dass es
einfach immer eine neue Geschichte ist. Also das ist halt nicht so.
Ja, ich finde auch, das kann man nicht so gut bingen. Weil das ist ja nicht fortlaufend, sondern im Gegenteil, das ist ja repetitiv total.
Genau.
Das wiederholt sich ja total immer.
Genau, es ist halt immer wieder neue Personen mit neuen Geschichten, aber irgendwie werden sie dann wieder gelöst und am Ende ist alles schön. Und ja, das ist halt.
Ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Folgen gesehen davon, aber ich habe so vom Gefühl her, sind es immer bärtige, zugewachsene Kriegsveteranen. Oder kommt mir das mal so vor?
Das kommt mir nur so vor, das wird in den folgenden Staffeln auch viel diverser. Also da sind dann Frauen dabei, Schwule, Lesben, alles volle Programm. Ich glaube sogar
eine Lesbe habe ich auch mal gesehen, ja.
Eine Transperson in einer Staffel, meine ich, auch ganz bezaubernd. Ja, ist einfach, ich find's sehr schön. Kann man gut gucken. Aber eben, ja, man kann es ja nicht so hart bingen wie
jetzt. Also ich mag die Jungs und zum Teil jedenfalls, aber ich mag diese Art von Sendung überhaupt nicht. Das da kraulen sich mir die Fußnägel hoch. Das geht nicht. Also sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch funktioniert das für mich überhaupt nicht.
Okay. Achso, das wollte ich dir nochmal fragen. Hast du es mal auf Deutsch geguckt? Ist es dann wirklich übersetzt oder ist das dann so drüber gesprochen?
Drüber gesprochen, ganz fies. Total, total furchtbar.
Boah. Also so wie wenn man ein Interview mit einem Engländer macht, wo man dann im Hintergrund so ein bisschen Originalton hört, oder wie?
Ja, genau. So wie Netflix-Dokus auch.
Ach hey.
Schlimm. Ja, ja.
So, jetzt muss ich den Rest von diesem Aperol trinken. Das hilft ja nichts.
Also so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Korrigiert mich, wenn es anders ist, aber es war auf jeden Fall furchtbar. Es ist nicht erträglich. Und auf Englisch macht es mir auch keinen Spaß. Ich mag dieses, ich verstehe das auch nicht so ganz. Vielleicht liegt es daran, dass ich verstehe. Du hast eine Situation, die du siehst, die gefilmt wurde. Und dann hast du die Personen, die da in dieser Situation vorkommen, sitzen im, so ein bisschen wie bei The Office, sitzen dann in einem Studio, in einem Off und reden im Off praktisch über diese Situation, wie sie sich da gefühlt haben oder so, aber sie reden mit dem Wissen dessen, was sie in dieser Situation hatten und nicht mit dem Wissen, was, weil das muss ja irgendwann aufgenommen worden sein, viel später, gell? Das heißt, die wissen ja, wie das Ganze weitergegangen ist.
Ja, oder ich habe das Gefühl, dass wir setzen uns zusammen und lassen die Person mal erzählen, wie es ihnen geht, dass sie das an dem Tag machen, wo die Jungs quasi dazukommen. Dass erst das Kamerateam da ist und so ein bisschen, wie sieht der Tag aus, dann, wie geht es dir denn mit dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, und dann kommen die Jungs und dann geht's los.
Ja.
Also das ist so ein bisschen der Eindruck. Ich finde es auch immer, also es werden auch in späteren Folgen die Umbauten in den Wohnungen und so, die werden halt immer aufwendiger. Das man sich echt kaum vorstellen kann, dass sie das in der Woche geschafft haben, also selbst wenn die ein großes Team haben, das umzubauen. Also
ja.
Da sind so ein paar Sachen, die unrealistisch sind, aber och, jo, ich frage da dann nicht so nach. Und
nee, es am Ende ist dann schon auch irgendwie Stories oder Fiction oder was auch immer.
Genau.
Es ist dann nicht so relevant, wie fiktiv es ist.
Genau, es geht dann irgendwie, weiß ich nicht, darum, Jonathan Van Ness zuzugucken, wie er irgendeine Eiskunstläuferin trifft und sich da total drüber freut. Und es gibt so viele Situationen, wo einfach die Jungs untereinander so coole Sachen machen. Das ist schon heile. Und ich finde es auch cool, was man manchmal an Einrichtungsideen oder Umbauideen sieht.
Mhm.
Und zwar nicht nur für Wohnungen, sondern auch für, ich sag mal, Gesichter und Haarfrisuren.
Ja,
lustigerweise
nee.
Eine Staffel, wo sie, wo alle bärtigen Männer die Bärte abgenommen kriegen, so. Der sieht so cool aus, dem kannst du doch jetzt nicht. Und zack, wieder ab. So, oh, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Hat er allen die Bärte abgenommen. Zack. Ja. Also, Queer Eye 5. Es geht weiter. Viel Vergnügen. Jetzt können wir aber zur Bar kommen. Ich hatte ja letzte Woche schon ein bisschen darüber erzählt, dass ich daran gebaut habe. Und jetzt am vergangenen Wochenende, Freitagabend, 23 Uhr oder so, hatte ich dann zumindest die erste Version des neuen Tresens fertig. Und ja, am Samstag wart ihr zu Besuch und wir konnten uns den ersten Drink in der neuen Bar rühren. Wobei dein Sohn sich den Platz des ersten Trinkers an der Bar direkt mal geangelt hat. Ist ja. Auf den Barstuhl geklettert. Ich hätte gern Tonic. Tonic. ja, habe ich drin irgendwo. Warte, ich komme gleich wieder.
Ja, er hatte schon, als wir noch hier waren, hat er zu mir gesagt, dass er bei dir, oder ich weiß nicht mehr, wie er gesagt hat, bei dir wird er Tonic trinken. Nee, oder ach, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwie hatten wir es von Tonic und da hat er gesagt, ja, Tonic hat ja jeder zu Hause. könnte vielleicht... Ja, in unserem Freundeskreis vielleicht schon, aber ist nicht zwingend in allen Familien so. Also hat er schon so eine völlig gefärbte Wahrnehmung, so Cocktail-Nerd-Wahrnehmung. Sehr schön. Und trinkt halt auch als 5-Jähriger Tonic. Das finde ich auch respektabel.
Schon gut. Liebe Hörer, schreibt uns doch mal irgendwie auf wie heißt es, Twitter oder Instagram oder so. Ob ihr Tonic zu Hause habt, das würde mich mal interessieren, wieso da das Feedback ist. Ja, und Bolein, du darfst erst nach Hause laufen und dann schreiben, wenn du möchtest. Das ist ja hier unser treuer Jogginghörer.
Ja. Genau. Schreibt uns Twitter, wenn ihr jetzt diese Folge hört, entweder Tonic oder No Tonic.
Ja, genau. Dann gucken wir mal. Auch wenn ihr die Folge erst 2021 hört oder im November oder sonst irgendwann.
Dann No Tonic oder Tonic.
Genau. Würden wir uns freuen. Ihr habt Tonic, ja klar. Aber du trinkst doch gar keinen Gin Tonic.
Doch, hin und wieder tatsächlich. Lustigerweise, es war ja mein erster alkoholischer Drink überhaupt in meinem ganzen Leben.
Echt? Das weißt du?
Gin Tonic, ja. Ja, das weiß ich noch. Und ja, das war ein großes Ding, weil ich war ja da Spätzünder, was das angeht. Oder ich hab bewusst keinen Alkohol getrunken, weil ich das irgendwie doof fand als Frühjugendlicher und ich mochte auch Bier nicht. Also so vom mal Nippen war mir das schon bewusst, dass ich das nicht mögen würde. Und ich habe lange Zeit dann auch so ein bisschen, wie soll man es nennen, so ein Sonderling-Image ganz bewusst behalten. Mhm. So eine Zeit, wo dann eben schon so Partys gefeiert wurden und Klassenfahrten gemacht wurden, also Besinnungstag und sowas gab es da schon bei uns, wo eben auch getrunken wurde und dann ich halt derjenige war, der nicht getrunken hat und es war halt schon auch einfach Masche zum Teil. Und dann habe ich irgendwann entschieden, so, okay,
also ungesund.
Ja, und dann habe ich irgendwann entschieden, so, okay, zum nächsten Jahr fange ich dann an, zum neuen Jahr 5, das war nämlich, als dann das Jahr 1995
kam. Und dann schien als zum neuen Jahr fünf fange ich an. Und dann war mir aber schon, dann war ich auch in einem Alter, wo mir das bewusst war, dass das eben einschneidend ist. Und dann wollte ich das eben auch bewusst einschneiden. Da habe ich mir dann überlegt, so, okay, was soll der erste Drink sein, den ich also selber habe, wo ich den ganzen Drink trinke und ja, selber bestelle und sowas. Und habe dann eben so probiert bei anderen und habe dann bei meinem Kumpel Boris Selby, er sei hiermit gegrüßt, falls er uns hört. Ich glaube es nicht. Der hat im Klimperkasten damals in Aschaffenburg, das mittlerweile Aloha Bar heißt und deutlich anderes Image jetzt hat, hat einen Gin Tonic getrunken. Und da habe ich mal genippt und war total weggehauen und gedacht, das ist ja ein geiles Zeug. Das war wahrscheinlich überhaupt kein geiles Zeug, aber
1995 Gin Tonic, Gordon's
also und ich Travis. Muss sagen, genau, exakt das war's. Aber ich habe heute noch, wenn ich an diese Szene zurückdenke, weiß ich noch, wie das damals geschmeckt hat. Und es passt überhaupt nicht mehr, oder wie ich diesen Geschmack in Erinnerung habe. Und es passt überhaupt nicht zu dem, wie mir heute Gin Tonic schmeckt. Also, oder was ich da heute schmecke. Ist natürlich total verklärt und nostalgisch, logisch. Aber das war so, ich wusste, okay, das ist das, was ich mein Leben lang trinken will. Und deswegen auch zum neuen Jahr 5 trinken will. Und deswegen war das dann mein erster Drink. Ja, war super. Und ich weiß auch noch, von was ich meinen ersten Rausch hatte, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema sind.
Bei mir war es Kölsch, oh, jetzt Gott. Kommst du.
Bei dir war es Kölsch?
Ja.
Bei mir war es Heilands Export. Heilands war das Bier hier in Aschaffenburg, was es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr gibt oder nur noch als Marke von Eders. Und das war ein schreckliches Kopfwehbier. Und ja. Wir saßen zu dritt, glaube ich, zu dritt oder viert haben wir eine Party. Naja, wie halt eine Party zu dritt als 16-Jähriger ist, gell? Mhm. Haben wir in, das ist wie so ein Grillplatz in Stockstadt oder bei Stockstadt. Ich glaube, wir haben es damals Abenteuerspielplatz genannt. Es war überhaupt kein Abenteuer, es war ein Grillplatz. Direkt an der Autobahn, also es sausen dauernd die Autos an hier vorbei. Und
Ole.
Aber total schön eigentlich. Und da saßen wir und tranken Dosenbier und haben tatsächlich Dosenstechen gemacht.
Oh.
Und haben unzüchtige Lieder gesungen und haben Dosenbier getrunken. Und da hatte ich meinen ersten Rausch tatsächlich, ja.
Hm.
Aber wie kommst du denn zu Kölsch, zu deinem ersten Rausch?
Wir waren wir haben in der 11 eine Klassenfahrt nach Köln gemacht.
Hm. Mhm. Ja, da Klassenfahrten sind natürlich immer.
Hab ich aber nicht ernsthaft
trainiert.
Ja, da habe ich nicht ernsthaft getrunken. Auch so, keine Ahnung, ich glaube, mein erstes alkoholisches Getränk war, glaube ich, Wein an meiner Konfirmation, weil dann war man ja alt genug, dass man da mit 14. Okay. Aber.
Ja, sowas haben wir ja nicht.
Hat mir auch nicht groß, ich weiß nicht, glaube ich, ein halbes Glas Wein und dann habe ich wieder Limo getrunken. Und abends auch zum großen Besäufnis bei uns im Dorf war das so, dass sich die Jugend dann abends nochmal an der Konfirmation trifft und in jedem Haus kurz einkehrt und ein Getränk nimmt und mit allen anstößt. Und ich glaube,
was gibt's bei uns zur Cap?
Im vierten oder nee, im sechsten oder siebten Haushalt hatten wir halt die ersten harten Ausfälle, wo es dann hieß so, nur noch Wasser und Limo. Und bei uns, weiß ich noch, haben sie bei uns im Garten, irgendeiner hat bei uns im Garten gekotzt und der Hund kam und hat es aufgefressen wieder.
Das ist ekelhaft.
Ja, wahre Geschichte. Und ja, dann habe ich, glaube ich, auch jahrelang auch kein Interesse oder hat sich auch irgendwie nicht ergeben. Im Freundeskreis irgendwie wurde auch nicht groß getrunken. Jedenfalls kam dann diese Klassenfahrt und ein Jahr später sind wir mit. Ich glaube, wir waren zu viert. Unter anderem der Thilo, den du auch kennst.
Mhm. Der Trauzeuge meines Schwagers, oder?
Ja, genau. Und noch zwei andere. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da noch dabei war. Und da sind wir dann in irgendeiner Kneipe versackt, dessen Besitzer, das weiß ich heute noch, der Bruder von dem Besitzer von der Kneipe hatte die Tankstelle in Niederrad, wo man immer vorbeigefahren ist, wenn man zum Kieferorthopäden gefahren ist. Also, weißt du, so.
Hattest du eine Spange als Kind?
Ja. Also ein Rausnehmbar.
Das wusste ich gar nicht. Ha, ja. Wieder was gelernt über dich.
Ja,
ich dachte, ich wüsste schon alles.
Ja. Aber so krumm wie meine Zähne jetzt sind, glaubt man das auch nicht, dass ich mal eine Spange hatte. Das war echt ganz schön verschwendetes Geld. Naja.
Aber weißt du, wie krumm sie sonst wären?
Ja, kann natürlich sein. Die hätten sich wahrscheinlich alle um 90 Grad gedreht und wären dann so quer gestanden. Und dann wären von hinten die neuen nachgewachsen, wie bei so einem Hai.
Wie so ein Haifisch. Sehr attraktiv.
Ja, und dann waren die.
Aber ich hab eben schon in der Besprechung zu dem Wikinger, zur Wikinger gesagt, die Frauen und vor allem die sächsischen Prinzessinnen, die stehen auf so kernige Typen mit krummen Zähnen.
Ah ja.
Super.
Ja, genau. Wo war ich jetzt? Achso, und dann sind wir ein Jahr später oder dreiviertel oder ich habe keine Ahnung, irgendwann nochmal nach Köln gefahren, eben in dem kleinen Kreis, und da sind wir in dieser Bar, also versackt, und haben halt Kölsch getrunken. Da habe ich, glaube ich, das erste und einzige Mal auch eine Zigarette gezogen. Mann, habe ich gehustet. das Thema auch durch. Ja, und dann irgendwie musste man aus der Jugendherberge, mir ging es am nächsten Tag einfach nur scheiße, ich wollte im Bett liegen bleiben und gar nicht. Und wir mussten halt raus, weil irgendwie die Flure geräumt werden mussten. Ich habe keine Ahnung, es war super elend und ja.
Ich glaube, die Zigaretten, die ich in meinem Leben geraucht habe, an die kann ich mich auch noch, glaube ich, an alle erinnern, so ungefähr. Also die ich wirklich selbst und alleine geraucht habe.
Habe ich null. Ich habe irgendwie an diesem Abend zwei oder dreimal gezogen, das war's.
Also ich habe wahrscheinlich in meinem Leben vielleicht 6 oder 7 Zigaretten geraucht. Ja. Würde ich schätzen. Macht mich das schon zum Raucher?
Eher nicht.
Ja. Ganz, ne?
Wir kommen jetzt wieder hier zum gemütlichen Barabend. Oder wolltest du
noch eine? Komm, ich erzähle noch eine Anekdote aus meinem Leben.
Alles klar.
Zum Thema Rauchen. Also meistens natürlich so Party rauchen und so. Aber einmal habe ich tatsächlich, und da ist es dann tatsächlich schon eine Frage, ob das schon Abusus ist, habe ich geraucht für den Effekt des Nikotins, also der Droge im Endeffekt, und zwar mit Erfolg auch. Und zwar, wir waren in England auf so Sprachreisen, was du ja, glaube ich, auch, gell? Mhm. In Folkestone, und wir hatten an einem Abend das Problem, dass wir von irgendwelchen Nazi-Schlägern, englischen Nazi-Schlägern oder Skinheads oder wie auch immer, ich weiß nicht, inwieweit ich die politisch einordnen kann, aber sie kamen mir sehr rechts vor, gejagt wurden, die uns halt vermöbeln wollten, und wir wurden da durch die Altstadt gejagt und sind denen entkommen, also sind denen weggelaufen. Und das hat mich aber schon deutlich mitgenommen, muss ich sagen, also was Aufregung angeht. Und da habe ich, als wir dann eben in irgendeiner sicheren Seitenstraße waren, zur Beruhigung eine Zigarette geraucht, auch auf Lunge. Und die hat krass gewirkt, klar, weil ich halt eigentlich kein Raucher war und eben nicht geübt war oder nicht trainiert war auf das Gift, und das hat krass gewirkt. Also da hatte ich richtig duseligen Kopf, und das war in dem Moment auch das Richtige. Also
okay.
Das ist ja das Gefährliche an Nikotin, dass einem das gibt, was man braucht. Ja? Wenn man aufgeregt ist, beruhigt sein, und wenn man zu schlapp ist, dann putscht es einen auf. Das ist ja gerade das Verrückte an dieser Droge. Und das
siehst du, was du schon nicht alles weißt.
Ja, siehst du mal. Und da war wahrscheinlich eine Gefahr für mich, dass ich zum Raucher hätte werden können, weil eben diese Droge mir in diesem Moment genau das gegeben hat, was ich brauchte. Aber ich habe danach halt nicht weiter geraucht. Also von daher. Deswegen bin ich dann doch kein Raucher geworden.
Na, ist ja ganz praktisch.
Ich war dann bei der Bundeswehr nur harter Passivraucher. Weil ich nämlich, man wurde ja bei der Bundeswehr am Anfang gefragt, ob man Raucher oder Nichtraucher ist, und dann wurde man auf eine entsprechende Stube eben gelegt, und ich natürlich Nichtraucherstube. Mhm. Problem ist, ich war mit einem Haufen Nichtrauchern auf einer Stube, die halt nach wenigen Wochen Rauchern waren, ja. Ja, oh. Und dann bist du plötzlich auf einer Raucherstube, ja, totale Scheiße.
Oh, wie
und
wenn fies. Du halt
tags und nachts vollgequalmt wirst, habe ich halt relativ schnell ein Asthma entwickelt, was ich auch heute noch habe. Ich weiß nicht, ob ich das durch das Rauchen bekommen habe oder ob das gekommen wäre und zu dieser Zeit eben besonders schlimm gerade wäre, keine Ahnung, war. Aber da ist es aufgefallen und wurde diagnostiziert.
Oh. Hm. Okay.
Hm.
Naja. Nicht so schön.
Rauchergeschichten. So, jetzt haben wir deine, deine Kapitelmarken komplett zerschossen.
Da steht Bareinweihung, fertig.
Okay. Anekdoten aus der Jugend. Irgendwann haben wir auch mal Anekdoten hier erzählt, also von daher, das braucht auch noch ein bisschen.
Ja.
Wir sind auf einem guten Weg. Was haben wir jetzt noch? Den Bambus haben wir noch.
Die, haben wir über die Bar schon gesprochen jetzt?
Ach so, nee, ja, weiß nicht, keine Ahnung, wir haben wahnsinnig viel schon gesprochen. Ja,
du, über die du Bar. Du hast ja jetzt die zum ersten Mal gesehen, also.
Ah, die ist unfassbar geil, also das muss man schon sagen. Das ist dieses Ambiente in diesem ehemaligen Schweinestall mit dieser Backsteinwand dahinter und diesem, in diese klassische Schweinestalldecke. Und ja, und dann diese im Industriestyle gebaute Backboard und diese Bar aus diesem dunklen Holz, das ist alles total geil und total, also in einem Guss und macht einfach Spaß. Also das ist, ja, großen Respekt. Hast du wieder sehr gut abgeliefert, muss man schon sagen.
Vielen Dank.
Und du hast auch in Details so abgeliefert, dass ich mir jetzt wieder Gedanken mache, so, ob ich bei meiner vielleicht doch nochmal nachjustieren muss.
Musst du doch noch vielleicht
was bauen. Dieser scheiß Eiseimer, der muss versenkt werden. Das ist einfach gut.
Ja. Also, ja. Mir sind am Wochenende jetzt so ein paar Sachen aufgefallen, die einfach für einen schnellen Arbeitsablauf noch nicht funktionieren. Gut, wir waren halt irgendwie zu dritt, da muss man nicht besonders schnell arbeiten. Aber
ja, so, nah so beieinander waren wir dann eh nicht und so.
Genau,
ja.
Manche Handgriffe funktionieren aber halt einfach nicht so, wie man das gerne möchte, dass man da so zügig die Sachen rauskriegt. Also da werde ich das eine oder andere noch ein bisschen tun. Ich habe ja auch noch ein bisschen Fläche, wo ich eventuell noch mal Sachen hinbauen kann und noch ein bisschen hin und her schieben. Also da wird sicherlich das eine oder andere noch passieren.
Ja.
Aber so, der erste Anfang ist, glaube ich, ganz gut gemacht. Jetzt werde ich als nächstes erstmal die Schubladen bauen und dann muss ich mir nochmal überlegen, wie ich den Rest da reinbaue.
Nee, ist schon sehr geil. Ja.
Also ich bin auch sehr zufrieden. So, als die dann fertig war und da drin war, ich habe die ja abends dann fertig gebaut. Das heißt, es war schon dieses gemütliche Barlicht auch an, beziehungsweise am Anfang war da natürlich noch Deckenlicht an und volle Beleuchtung, damit man auch alles sehen kann. Aber als es dann so fertig war und alles ausgeräumt war und gestaubsaugt war und so, dachte ich, ah ja, doch, ist gut, hast du gut überlegt. Ja, man weiß ja vorhin, super. Man plant was, überlegt sich, zeichnet es in SketchUp, guckt sich das an irgendwie, aber so final vorstellen, das ist schon nochmal was anderes, wenn es dann eben vor einem steht, physikalisch.
Ja.
Und sie ist wieder hoch geworden.
Ja, war klar.
Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, da habe ich dann irgendwann mir einmal Sägen gespart und ich hatte Meterbretter gekauft und ich wollte eigentlich, dass die Arbeitshöhe in Meter ist. Ich habe aber quasi unten den Boden und die Arbeitsplatte einfach auf diese Meterplatte draufgeknallt. Das sind halt jetzt 5 Zentimeter höher, aber damit ich dann an der Tresenplatte, also da, wo der Gast seinen Kopf drauflegen kann, nicht noch höher komme, habe ich die relativ niedrig gebaut, sodass ich halt die Shakerbecher nicht mehr drunter kriege. Und das ist jetzt, also ist mir am Wochenende aufgefallen, das ist schon irgendwie unpraktisch.
Ja, das stimmt.
Also da habe ich echt überlegt, ob ich nicht vielleicht doch nochmal auf allen Seiten irgendwie 2 Zentimeter rausnehme, um dann wieder tiefer zu kommen. Oder vielleicht fräse ich auch hinten einfach noch irgendwas in die Arbeitsplatte rein, dass die Shaker dann auch wieder da drunter passen. Das ist irgendwie, das ist noch nicht so optimal. Oder mir fällt noch was ganz Neues ein. Mal gucken. Ja, vielleicht kann man die Shaker könntest du ja theoretisch auch einfach stapeln. Dann spülst du und stellst einfach auf irgendwas drauf.
Oh, dann saugen die sich aneinander fest. Das ist auch blöd.
Ja, ja klar, wenn du schnell arbeiten musst, nervt das natürlich.
Ja.
Ja, aber gut, jetzt habe ich die letzten 2 Tage saß ich abends auch immer am Tresen und habe mir einen oder anderen Drink gemacht. Ja, gut, dass wir heute Abend podcasten, da trinke ich, ach nee, warte, das ist ja blöd. Ja, nee, aber es ist schon schön, wieder so einen dedizierten Ort für Drinks zu haben.
Ja, es war halt bei dir vorher, also in Wiesbaden, war das ja mit im Esszimmer.
Ja.
Was ein sehr großer, sehr repräsentativer Raum war, wo auch die Bar gut reingepasst hat und auch ihren Platz hatte. Aber es war halt nicht ein reiner Barraum, sondern es war schon auch einfach Esszimmer.
Ja, und Wohnzimmer auch. Also.
Und Wohnzimmer auch, genau. Wo man da auch deuten konnte, ja, es ist halt die Barbestuhlung. Ne? Also ja. Das fand ich, das war nicht so deutlich, dass es zwingend Wohnzimmer sein muss. Das hätte man auch zur Bar rechnen können. Der Fernseher allerdings war natürlich, klar, ein Wohnzimmer-Accessoire, was nicht in der Bar gehört. Und jetzt ist es natürlich wieder eine reine Bar. Sie ist halt dadurch viel kleiner. Muss man gucken, wie das dann ist bei größeren Partys. Allerdings hast du ja direkt davor den Hof, den man ja auch sehr gut benutzen kann.
Ja. Also selbst wenn schlechtes Wetter ist unterm Carport, kriegst du ja trotzdem immer noch ein paar Leute runter.
Ja, klar.
Muss man halt nur irgendwie noch einen trockenen Weg finden.
Es hat halt jetzt sehr, es ist halt wirklich ein sehr schöner Raum einfach. Es ist so, es hat so, dieser Raum hat so Hand und Fuß, also könnte kaum besser sein.
Na, ich bin auch extrem zufrieden. Ja. Die ganze Streichen und wie das, den ganzen Look, das hat ja alles Jenny gemacht. Da bin ich ja irgendwie, also Streichen nervt mich so unfassbar, das halte ich nicht lange aus. Da bin ich sehr froh, dass sie dann irgendwann gesagt hat, so, wir müssen jetzt diese Bar fertig kriegen, ich streiche hier mal alles. Und dann, du musst hier noch die Wand abklopfen und abbürsten und so. Das war auch, diese, weißt du, den ganzen Putz von der Wand runterklopfen, dass die Steine und dann mit der Drahtbürste abbürsten. Ich habe zwei Bürsten durchgebürstet.
Boah.
Also,
aber es ist richtig schön geworden. Also.
Ich finde es auch, sieht total geil aus. Ja. Wir haben dann von den Leuten, die hier unseren Hof gemacht hat, der eine kannte sich halt richtig aus mit dem ganzen Malfarbe, Gedöns, hat gemeint so, ich bringe dir was mit aus dem Baumarkt, nicht aus dem Baumarkt, sondern aus diesem Spezial irgendwas, damit lackierst du deine Wand, dann wird es perfekt. Und das hat die Farben von der Wand nochmal so richtig aufgewertet von diesem Backstein. Total geil. Also ist richtig cool geworden.
Mach doch mal ein Bild in unseren Insta. Du weißt schon was.
Insta-Feed,
genau. Mhm. Insta, nee, ist es Feed? Ja, Feed, genau. Nicht Story, sondern Feed. Ja. Mach das mal.
Ja, Stories ist ja gleich wieder weg, oder?
Ja. Genau, ja.
Ja, jetzt machen wir erstmal den Podcast fertig, weil wenn ich jetzt nebenher noch versuche zu Instagram, ich bin da ja eh so.
Du stellst dich an.
Lazy. du hast.
Ich werde gleich mal.
Ja?
Ich werde jetzt gleich mal ein Bild von dem Bambus reinhauen, wenn wir drüber gesprochen haben.
Genau, du hast nämlich letzte Woche schon angedroht, dass du ein neues Projekt angefangen hast.
Ich konnte auch nicht so drüber reden.
Und du würdest dann irgendwann bei Gelegenheit drüber reden. Jetzt ist diese Gelegenheit, denn du hast mir zum Geburtstag einen Bambus aus deinem Garten ausgegraben und mitgebracht.
Genau. Die Geschichte geht ja ein bisschen früher los. Wenn ich das erzählen darf.
Ja.
Ja, wir haben vor ein paar Wochen haben wir mal videotelefoniert und da habt ihr mir euren neu erworbenen Bambus gezeigt, der das Nachbarhaus verdecken soll. Und die Jenny fragte, mit was müssen wir denn jetzt düngen, dass der schnell ganz hoch wird? Und ich so, das ist die falsche Gattung. Der wird nicht hoch. Weil es gibt halt bei Bambus zwei Gattungen und die einen sind halt so, die werden so vielleicht mal 2 Meter hoch, wenn es hochkommt. Und die anderen sind halt die so ganz hoch werden, so 20 Meter, wenn du die richtig, also wenn du in Tropen bist, bei uns natürlich nicht. Aber bei uns immer vielleicht 8 Meter oder so. Und und daraus reifte, also die Theresa kam dann auf die Idee, so, wir schenken denen einen Bambus. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, Bambus haben wir im Garten, dann fange ich mal an zu graben. Und ich wusste ja die Horror-Stories, wie schrecklich das ist, das Bambus auszugraben, habe das so bedingt geglaubt, aber ich habe es dann gemerkt. Ich habe mir also so einen Teil neben dem Teich rausgesucht, so, ich wollte es in so eine, dass das eben in so einer Speiswanne erstmal steht. Gell? Ich wusste ja, dass ihr grundsätzlich so eine, da überhaupt, da irgendwie so ein größeres Pflanzgefäß noch hinmachen wollt, aber jetzt muss das ja erstmal irgendwo rein. Und deswegen dachte ich mache das in so eine Speiswanne, die ist, ich glaube, 40 mal 70 Zentimeter.
Und so ein Stück habe ich mir also rausgesucht. Okay, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt steche ich das einfach
außen rum. Hast du das in der Mitte oder ist es am Rand, wo du es weggestochen hast?
Das ist am Rand, aber es geht auch tatsächlich rechts noch ein Stück weiter. Also es ist nicht so, dass ich nur an einer Seite abstechen muss. Also Bambus ist nie ganz am Rand.
Okay.
aber es ist schon ziemlich am Rand. Und gut, habe ich also gesagt, steche ich mal ab, ja. Also habe ich den Spaten angesetzt, gestochen und es ging halt nichts. Und dann habe ich halt drauf rumgehackt mit dem Spaten, ja. Und so, also beim ersten Reinstechen, ja. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil ich kannte das eben, ich begrenze ja meinen Bambus dadurch, dass ich ihn einmal im Jahr an der Stelle, wo ich nicht möchte, dass er weiter wächst, eben absteche und dadurch eben alle neuen Triebe kappe, dass die eben nicht überall hin machen, gell? Weil das ist ja immer das Problem bei Bambus, der bildet ja so Ausläufer und diese Ausläufer musst du eben kappen. Wenn du das nicht machst, dann verholzen die und dann hast du halt den Bambus überall. Und wenn er dann irgendwo rausschießt, dann hat er eben Chlorophyll von oben und eine Wurzel unten und dann ist er halt dort auch. Gell? Und das musst du eben verhindern, indem du ihn kappst, bevor er einen Trieb nach oben macht, wo er Chlorophyll sich holen kann. Mhm. Und signifikant Wurzel auch gebildet hat. Ja. So, und wenn du das eben einmal im Jahr machst, dann kannst du ihn begrenzen. So, und mit diesem Hintergedanken bin ich eben da auch hingegangen. Aber das Problem ist, dass das ja jetzt ein Wurzelstock war von einem bestehenden Bambus, der ist 10 Jahre alt oder so, gell? Älter. Der Wurzelstock ist wahrscheinlich älter, aber dieser Teil ist vielleicht 10 Jahre, vielleicht ist er auch schon älter, keine Ahnung.
Das heißt, du hast versucht, quasi da ein Stück rauszusägen.
Genau, ich habe massiv auf Granit gebissen und habe da eben drauf rumgehackt und habe gedacht, boah, scheiße, ich muss hier noch 2x70 cm und 2x40 cm außen rum, ja, und ich habe noch nicht mal 20 geschafft. Das wird grauenhaft. Theresa lag während der Zeit in der Hollywood-Schaukel, hat so über den Teich hinweg mir zugeschaut.
Schneller, Schatz.
Fischgacke, so ungefähr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss die Taktik ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt erstmal oberflächlich so die Erde wegkratzen, dann werde ich mit dem Wasserschlauch mit hohem Druck versuchen, die Erde wegzuspritzen, dass ich mir die Axt nicht so stumpf mache und dann werde ich mit der Axt drauf prügeln.
Oh Gott.
Weil es ja verholzt ist, das sind ja verholzte Wurzeln.
Ja.
Und das hat erstaunlich gut geklappt. Genauso habe ich es dann nämlich auch gemacht.
Okay.
Und dann kommt man eigentlich recht gut voran und so habe ich mich dann eben um diesen ganzen Wurzelstock, er war tatsächlich an dieser Stelle, wo ich angefangen hatte, auch am schlimmsten zur Seite verausläufert. Mhm. Das war nicht an allen Stellen so schlimm, also zum Teil kam er auch ganz gut voran und dann habe ich diesen Wurzelballen rausgezogen und er war tatsächlich, wie ich das erwartet hatte, nur 20, 30, 25 Zentimeter tief.
Nicht
darunter
tiefer,
ist nichts. Also genau, der Bambus wächst tatsächlich, wie man das lehrbuchhaft immer gesagt bekommt, nur an der Oberfläche, also nur horizontal. Der wächst einfach nicht nach unten, was ja auch gut ist, gell? Deswegen funktionieren ja diese Wurzel, diese Rhizomsperren auch weitestgehend, was man ja auch so verkauft kriegt. Oder bei uns zum Beispiel geht er nicht zur Nachbarin rüber, weil die einen halben Meter tiefer liegt, gell? Also es ist ganz praktisch.
Die hat wahrscheinlich trotzdem Angst.
Total hat die Angst. Und weil der Bambus natürlich auch sowas Dämonisches, dem sowas Dämonisches nachgesagt wird, gell? Das ist so, man hört immer diese Horror-Stories.
Wir hatten jetzt Besuch von Verwandten, irgendwie am Sonntag, so, oh Gott, Bambus, passt auf euer Haus auf, so, der ist in einem Plastiktopf, wo soll der denn hin? Meinst du, der springt raus? Da kommt ein Hochbeet hin.
Ja.
Das Hochbeet steht auf den Steinen, die Steine bleiben. Der wird da nicht durchkommen.
Bambus wird völlig dämonisiert, ja, also das ist echt lustig. Und das kommt halt daher von so verwilderten Garten, von Leuten, zum Teil, ich habe sowas tatsächlich auch schon erlebt, also bei Baustellen, wo eben vielleicht die Leute weggezogen sind und den Bambus halt im Garten lassen. Und wenn du den halt 5 Jahre oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar 10 Jahre schalten und walten lässt, ja, dann ist der überall und dann geht der auch an die Bausubstanz. Das ist klar.
Genau. Bei meiner Tante, die haben jetzt das Haus umgebaut. Der Nachbar der Nachbar nebenan hat am anderen Grundstücksende ein Bambus stehen. Und die haben bei sich, bei den Baggerarbeiten, Bambus gefunden.
Ja.
Der ist halt unterirdisch da ewig lang gewachsen. Das ist natürlich scheiße.
Genau, das ist scheiße.
Aber wenn du, ja, oder wie du das machst, einmal im Jahr drumherum abstichst, ja, wo soll er denn hin?
Genau. Wir haben tatsächlich ein Problem ein bisschen an der, also der steht ja bei uns auch an der unteren Terrasse, an der Holzterrasse am Teich. Und da steht er direkt dran, da kann ich nicht abstechen. Und da kommt er auf der anderen Seite der Holzterrasse, kommt er auch immer raus. Aber das ist immer derselbe Trieb, den breche ich dann immer ab und gut ist. Aber der kommt seit Jahren, kommt er immer wieder raus. Ich breche ihn immer wieder
ab. Hallo, hier bin ich.
Krack. Ja, genau.
Hallo.
Ja. Aber gut, er hat halt schon Wurzel gebildet und ja, kommt da halt immer wieder. Das wird, keine Ahnung. Wo wir im kurz vor Weihnachten Cocktails gemacht haben, in so einem wunderschönen Anwesen, bei einem deiner Kumpels. Mhm. Die haben auch so einen geilen Bambus im Garten.
Ja, ja. Oh, das ist ja geil.
Und die haben so einen Bambus, den ich auch noch haben will. Das ist dieser Philostachys vivax. Das ist so der höchste Bambus, der bei uns wächst. Ich kann sogar sagen, dass es insgesamt der höchste ist. Also das sind so Dinger, die selbst bei uns 8 Meter hoch werden. Ja.
Soll ich dir mal fragen, ob er dir irgendwie einen Absenker macht? Du wirst dann noch die nächste Weihnachtsparty schmeißen für ihn.
Ja, bei der nächsten Weihnachtsparty grabe ich mir einen aus.
Ja, genau. Wir kommen um 2, wir müssen noch einen Bambus ausgraben. Was?
Aber da habe ich letztes Mal auch schon so eben mit seiner Schwester drüber gesprochen und habe so gesagt, boah, das ist so ein geiler Vivax-Bambus. Ich bin so neidisch. Und sie so, oh nee, den willst du nicht im Garten haben. Ja, der ist schon dominant, aber der ist wunderschön. Also diese grünen Halme, diese faustdicken Halme. Ja. Unfassbar schön.
Sieht toll aus.
Also will ich auch noch haben, habe ich vor, ich habe jetzt so eine Stelle, also so einen kleinen Balancierpfad für die Kinder durch den Bambus geschlagen, wo sie so auf Steinen, von Stein zu Stein balancieren können. Mhm. Und da ist in der Mitte so Platz für so eine runde, große Speiswanne. Und da würde ich gern so ein Vivax reinsetzen.
Dann gleich in die Wanne, dass er gar nicht rauskommt.
Ja. Ja, also so ein Vivax, da habe selbst ich so ein bisschen Angst. Weil das ist halt wirklich ein Monster, ja. Also, und dann.
Ich frage den mal, vielleicht können wir dir da irgendwie einen Absinker machen.
Ja, das wäre geil. Ja.
Ja.
Ja, aber das ist, also, nee, so einfach ein Absinker machen ist halt nicht so einfach, gell, weil das ist halt wirklich richtig. Ja, gut, vielleicht wenn irgendwo ein neuer Trieb rauskommen würde, wenn man den mit Stück Wurzel rausstechen würde. Aber, also, ich weiß, was für eine Arbeit das ist, das möchte ich ihm nicht zumuten. Ich mache das gerne selber.
Fahren wir da nochmal hin? Oder an Weihnachten und dann.
Fahren wir einfach halt an Weihnachten eine Stunde früher hin, genau.
Fahren wir morgens hin, graben 6 Stunden lang diesen Bambus aus, gehen duschen und dann schmeißen wir
im Boden 6 Stunden.
Was geschneit. Eine Party.
Ich glaube, machen wir es.
Klingt nach Plan.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann diesen Wurzelballen, das ist nämlich das nächste Problem. Mhm. Dieses Ding ist ja komplett verholzt. Das ist ein verholzter Wurzelstock. Der ist brutal schwer, ja. Also der war eher so 50 mal 80 groß. Und also es war kaum zu bewegen, das Ding. Dann ist dann in eine Schubkarre, die ist dann natürlich sofort umgekippt, weil der Schwerpunkt dann nie passt. Und,
ja, klar, die ist ja ewig hoch.
Dann habe ich es nochmal abgeladen, habe noch Teile abgestochen, habe das dann genau gemessen, dass es auch in die Speisbit passt. Und und dann haben wir das irgendwann, dann habe ich es in den Hof geschafft, über das Nachbargrundstück. Habe extra einen Zaun aufgemacht aufs Nachbargrundstück, weil die eine Rampe haben. Also die haben, bei uns sind ja Treppen da.
Ach so,
da,
bei dir stimmt, da muss ja Treppen hoch.
Ja, und das Problem, oben wäre auch noch gewesen, da habe ich ja so eine, die Tür raus in den Hof, die ist ja überdacht. Also hätte ich ja durch die Tür, das wäre ja gar nicht so einfach gewesen, weil der Bambus ist ja 4 Meter hoch, gell? Also geschätzt.
Ja.
Also weniger als 4 Meter ist er nicht. Und dann habe ich es geschafft, es in den Hof zu schaffen. Und dann stand er im Hof. Ziemlich imposant. Und dann hat ein Freund von mir, der hatte ich angefordert, dann eben an dem Samstag, er möge mir doch bitte helfen, das Ding ins Auto zu kriegen. Und er kommt halt so und hat gemeint so, ey, du weißt aber schon, dass euer Auto 3 Meter lang ist und der Bambus mindestens 4 Meter, oder? ja, wir kriegen den schon reingebogen. Und das ging dann tatsächlich. Ja. Und dann sind wir mit dem Ding, haben wir eben von hinten bis nach vorne dann in den Beifahrerfußraum gebogen. Und dann haben wir den nach Hofheim geschafft. Das hat gut geklappt. Und jetzt steht er da und verdeckt das Haus zur Gänze.
Jedenfalls, wenn man direkt davor steht vor dem Bambus.
Ja, ich werde da mal ein paar Bilder ins Instagram hauen.
Sehr beeindruckend. Ich habe übrigens geschafft, jetzt eben das Bild von meiner Bar ins Instagram zu werfen. Also es ist da.
Wirklich?
Ja.
Oh, super, ja, ich sehe es. Ich werde bekloppt. Sehr hübsch. Ah ja, mit Decke und mit Dings.
Man sieht alles.
Alles drauf, was wir versprochen haben. Wunderbar. Ja.
Ja, und jetzt haben wir ein Hochbeet schon bestellt, das eben nur, weiß ich, 50 Zentimeter tief ist. Und aber 2 Meter breit. Das heißt, der kann sich da dann noch in alle Seiten ausbreiten. Dann guck mal, wie es ihm da drin gefällt.
Super.
Müsste hoffentlich jetzt nächste Woche kommen. Solange muss er halt in der Speisbett wohnen. Aber bisher gab es keinen größeren
Problem. Nö, das hält er aus.
Ja.
Das hält er aus.
Was lustig war, du hast ja am Tag vorher oder so haben wir telefoniert, so, ja, du, ich müsste in den Hof reinfahren. Ja, okay. Und dann an dem Tag oder so, ja, wir sind in einer halben Stunde da. Zieh mal Gartenklamotten an. Okay.
Und Jenny so, jetzt kriege ich Angst.
Genau. Und Jenny so, das ist nicht mit mir abgesprochen. Ich weiß nicht, was kommt. Die hat sich auch total gefreut. Also, so, das fand es so gut.
Sehr gut.
Das ist echt so cool. Und jetzt, ja, also, geil. Jetzt haben wir ein Stück eures Bambus bei uns im Garten stehen. Ich bin mal gespannt, wie sehr der sich dann vergrößern wird. Müssen dann gucken, dass wir da noch gescheite Erde reinkriegen. Sind wir noch schnell aufs Nachbargrundstück gehüpft und haben die Erde, die wir schon mal darüber geworfen haben, wieder zurückgeholt. Ja, so eine Baustelle, da landet manchmal Erde auf dem Nachbargrundstück. Ja. Und das ist die Bambusgeschichte.
Ja.
Hast du noch mehr Geschichten?
So muss das.
Wie du zum ersten Mal Bambus geraucht hast oder so?
Nee, zufällig nicht. Warte mal, ich hatte eben noch irgendeine Geschichte. Ja, ich habe vergessen.
Jetzt kommen die ganzen alten Anekdoten raus.
Oh Gott, wir kommen ja vom Hundertsten, Tausendsten her.
Nee. Vorhin ist mein Cousin kurz hier gewesen, so, ah, ich bin gleich wieder weg. Ich will nur kurz deine Bar angucken. Und wir stehen drin und blabern. Halb schon schwer. Seine Mutter so, Philipp, komm jetzt, wir müssen gehen. Ich muss, ja, ich bin gleich da. Bla, 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 bla. Das ist wie bei uns beiden. Das ist echt.
Sehr gut. Ach ja. So, jetzt werde ich dir nochmal hier ins Instagram hauen.
Ja. Gut, das heißt, was war vorhin die Aufforderung? Ach ja, Tonic oder No Tonic?
Mhm.
Da würden wir uns, also ich fände es echt cool, einfach mal so ein Gespür zu kriegen. Ich befürchte ja, dass der eine oder andere von unseren Hörern, von mindestens einem weiß ich's, sich durch unsere Cocktail-Leidenschaft ein wenig anfixt haben lassen. Also jedenfalls hat auch Interesse an Cocktails haben. Und vermutlich ist dann auch dort natürlich Tonic zu Hause. Deswegen schreibt uns mal Tonic oder No Tonic. Eventuell ist ja die repräsentative Umfrage nicht ganz repräsentativ, weil wir euch verderben, was ich ganz gut finde. Wie sieht es eigentlich mit den Ukulelen aus? Wie viele Ukulelen sind schon bei unseren Hörern gekauft worden? Wir beide fixen es ja eh gegenseitig an. Wie wir jetzt am Wochenende festgestellt haben. Und ja.
Oh ja, dein Bass ist echt geil. Das macht richtig Spaß. Es war mir nicht so klar, dass das so Spaß machen würde.
Das ist ein schönes Instrument, gell?
Ja.
Und der Sound ist halt geil. Also diese tiefen Saiten.
Ja, und vor allem diese metallumsponnenen Saiten.
Ja.
So, ich habe jetzt bei den Bambusbildern, mache ich das Endbild am Anfang, weil sonst sieht es, wenn ich das chronologisch mache, dann sieht es blöd aus, weil dann sieht man nur Wurzelstock auf dem ersten Bild. Ich mache jetzt das letzte Bild am Anfang und was man da, wo ich darauf hinweisen möchte, man sieht daneben den Bambus, mit dem ihr eigentlich das Haus verdecken wolltet, links daneben. Finde ich sehr schön.
Okay. Das werde ich mir gleich nochmal in aller Ruhe angucken.
Ja, du kennst die Bilder ja schon. Also. Ja. Sonst haben wir, glaube ich, kein Thema.
Nee, du, wir sind
hast durch. Gerade schon wieder Dings. Das ist einfach ein geiles. Ja, es ist. Ja, und vor allem dieses Metallgeräusch ist halt super.
Ja. Was ich jetzt gerade am Lernen bin, ist, dass man eben die anderen Seiten noch abdämpfen muss. Das ist irgendwie. Das macht meine Finger so. Weißt du, mit dem einen Finger musst du drücken und mit dem anderen musst du draufhalten. Ich mag das, wenn ich irgendwie, weißt du, bei der UG, da drücke ich halt mit allen Fingern feste, Punkt. Oder ich lasse sie halt los. Also entweder drückst oder nicht. Und hier ist halt so, mit einem Finger drückst du, mit dem nächsten hältst du locker und der andere ist schon auf dem Weg zur nächsten Seite und, ja, das finde ich ein bisschen, weil sonst wird so ein matschiges Geräusch.
Einfach ein geiler Sound.
Ja. Basso-Kollege.
Ich habe heute, tatsächlich ein bisschen Gitarre gespielt. Allerdings nicht Gitarre gestimmt. Nicht als gestimmte Gitarre, sondern auf meiner alten klassischen Gitarre, die mittlerweile nur noch 4 Saiten hat, die wie eine Ukulele gestimmt sind. Das heißt, ich greife sie wie eine Ukulele, aber sie klingt wie eine Gitarre. Natürlich sehr praktisch.
Ja gut, aber die tiefen Töne fehlen, oder?
Nee, eben nicht. Also ich, die ist ja völlig anders, das würde jetzt zu weit führen, zu erklären, wie die gestimmt ist, aber nee, es sind schon auch tiefe Saiten drauf. Es sind nicht einfach nur die 4 obersten Saiten.
Ach so.
Die einfach, okay, sondern
ach so.
Das würde jetzt tatsächlich zu weit führen, das zu erklären. Aber es sind auch tiefe Saiten drauf. Aber sie ist eben G, C, E, A. Ah. Aber es ist nicht so, dass von tief zu hoch gehen. Und es ist aber auch nicht so wie bei der Ukulele, dass hoch, tief, ein bisschen höher hoch kommt. Sondern es ist durcheinander gewurstelt. Aber unterm Strich geht es ja. Ja, es ist zu kompliziert. Aber man kann es eben klampfen wie eine Ukulele. Und es klingt aber wie eine Gitarre.
Oh, das ist ganz cool. Praktisch. Mhm. Die habe ich noch gar nicht gesehen, die Gitarre.
Echt nicht? Ja, ist auch nicht hübsch. Ich sonst hingucke.
Deswegen darf die nicht bei den anderen Gitarren, bei den anderen Uken wohnen.
Doch, die steht auch bei den Uken, aber die steht halt hinterm Sofa.
Achso, da habe ich bisher immer nur die E-Gitarre rausgezogen.
Ja, genau, da steht sie daneben. Der schmutzige alte Bruder, der schmutzige große Bruder.
Naja, aber damit fing alles an.
Ja.
Also nein, direkt, unsere neue Leidenschaft fing natürlich eigentlich mit der Uk von deinem Sohn an.
Ja, das stimmt.
Das ist echt lustig, dass der damit anfängt und jetzt stehen hier überall unten rum.
Ja.
Ja.
Das ist tatsächlich spaßig.
Gut, nächste Woche gibt es auch wieder eine Sendung. Wir werden uns jetzt gleich noch darauf einigen, was wir schauen bis nächste Woche. Mhm. Und
Da wir nicht Point Break schauen.
Nee, Point Break schauen wir nicht. Vielleicht schaust du es, wenn du mal irgendwie nebenher mal
ein 2 Stunden
Zeit hast. Dann können wir da nochmal kurz drüber reden. Und vielleicht schaue ich den alten nochmal, weil der einfach immer geht.
Ja, es gäbe eine Serie, die, aber das ist halt eine Serie, sich auf eine Serie einigen und die jetzt bingen. Du bist ja auch nicht so der Binger, das funktioniert nicht. Ist auch nicht so dein Genre.
Das besprechen wir dann auf. Wir freuen uns über Kommentare. Okay. Wenn ihr einen Film habt, wo ihr sagt, so, Mensch, das ist was,
das
könnte vielleicht, könnte euch Spaß machen oder auch eine kurze Serie oder sowas, dann brauchen wir vielleicht 2 Wochen dafür. Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf Twitter oder direkt oder info@sneakpot.de. Ihr kriegt uns. Und freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.